SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Tagsendung an diesem Sonntagmorgen. Heute aus dem Künstlerhaus Boswil im Freiamt im Aargau. Und das sind meine beiden Gäste aus der Region. Christine Egersegi, Aargauer FDP-Ständerätin, und Philipp Galizia, Musiker und Geschichtenverzähler. Schön, dass Sie beide da sind. Christine Egersegi, Försterstochter aus Baden, die in die Welt gezogen ist als französische und italienische Lehrerin, dazu immer gern gesungen hat und schlussendlich die erste Aargauer Ständerätin geworden ist. Ende Jahr ist jetzt Schluss mit der Politik, sie tritt nicht mehr zur Wahl jetzt im Herbst. Und der Philipp Galizia, Sohn von einer italienischen Bildhauer-Künstlerfamilie, der auf der einen Seite mit seinem Bass auf der Bühne steht, Geschichten singt und erzählt, von Soloprogramm bis kleiner Niederdorfoper. Oder dann als Ausgleich auf dem Bau schafft, Mauern murt zum Beispiel und Gärten baut. Christine Egersegi, vor ein bisschen mehr als 24 Stunden waren Sie noch zu Madagaskar mit einer Delegation vom Ständerat. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Sie zurück sind. Was haben Sie denn gemacht in Madagaskar?
Wir haben Projekte angeschaut von Schweizer Organisationen. Das gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Stellt euch vor, 70% haben keine Elektrizität. Fast die ganze Bevölkerung muss mit 2 Dollar pro Monat leben. Und die Leute sind von einer Einfachheit, aber auch von einer Genügsamkeit. Das war unglaublich eindrücklich.
Eine Woche Einblick in eine ganz andere Welt. Sie haben 5 Grosskinder. Und denen haben Sie etwas mitgebracht. Was haben Sie diesen 5 Grosskindern von dieser Reise mitgebracht?
Ja, darunter sind 4 Buben und denen habe ich so ein eingegossenes Insekt gebracht, in einem Harz eingegossen. Stellt euch vor, einen Skorpion oder einen Giftkäfer. Und ich kann euch sagen, das war der grosse Hit gestern, wo sie vorbeigekommen sind.
Ich könnte mir vorstellen, der Sohn von Philipp Galizia, mit was würden Sie Ihnen am meisten Freude machen, wenn Sie heimkommen von einer Reise?
Ja, meine Söhne sind ein bisschen an dem Ort, dass mit dem, was ich Ihnen würde, Freude machen würde, an dem freue ich mich nicht so. Also im Moment sind sie am Entdecken von dieser Game-Welt. Also am gescheitsten würde ich Ihnen, glaube ich, einfach eine iTunes-Karte bringen
vom Kiosk. Ganz einfach digitale
Oder
Freude.
Was im Moment in ist, ist ein Nerf.
Was ist das?
Ein Nerf ist so, sind so die ganz farbigen Plastikpistolen, wo vorne so Gummipfeile rauskommen. Also so einfach ein modernes Räuber- und Poli-Spiel.
Jawohl. Das ist dann immer die grosse Frage, darf man kleine Waffen schenken? Sie haben jetzt mal gefunden bei sich daheim, jawohl, das geht in dem Fall.
Nein, unsere haben jetzt noch keine so eine Waffe. Wir sind mehr selber machen. Also wir haben viel Bögen gemacht und Armbrüste und so. Aber die Skier sitzt gut und die haben wir jetzt wieder müssen versuchen.
Die Skier sitzt gut. Sind sie jetzt gut gebaut?
Ja, wir haben einen Nachbar, seine Katze und so.
Das wird schwierig.
Nein, man sollte einen Streit geben wegen dem Rezept. Oder?
Also bei meinen Grosseltern daheim zu Kriegszeiten hat es auch noch Büsiwürste gegeben.
Nein, tatsächlich.
Das war sicher gut gewesen.
Das hat man gemacht?
Ja, während der Kriegszeiten schon. Ich denke, da hat es auch etliche, die jetzt zulassen, die sich noch daran erinnern mögen.
Ich weiss, Meersäule. Also bei meinem Vater hat es Meersäule gegeben. In den späten 20er und Anfangs 30er Jahren. Die haben Meersäule gezüchtet, ja. Das stimmt.
Ja, ja. Ja, es gibt auch Mengen Hund, die in einer Wurstverpackung angenehmer wäre, oder?
Also wenn ich jetzt Madagaskar anschaue, ja. Dann ist, wo wir in das Hotel gekommen sind, war draussen die Menütafel. Und die haben gerade zum Mittag vorgeschlagen, ein Zebuherz grilliert.
Jetzt muss man zuerst mal wissen, was ein Zebu ist. Das
Zebu ist
eine
Rinderart, die sie dort
haben. Eine Rinderart, ja. Jawohl.
Als gute Speise zum Mittag. Es war Sonntag.
Wieso nicht? Wieso? Bei uns hat es ja noch Krick gegeben.
Was ist das?
Krick, das ist einfach in einer Reihe, gell? Herz, Lunge, und was noch?
Von der Jagd.
Von der Jagd, ja, aber auch sonst.
Ich würde sagen, wenn wir so schnell die politische Woche anschauen, wir müssen ja die Sendung nicht gross über Politik reden nachher, Christine Negerseberg, aber Ihnen war es vielleicht gerade recht, dass Sie die Woche im Ausland sein können, wo über die FDP so ein bisschen Donnerwetter gezogen ist jetzt, nach dieser Lobbyaffäre im Bundeshaus. Wenn Sie aus dem Ausland von weitem haben können zuschauen können.
Ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist die Probleme, die wir hier haben, wenn ich anschaue, ein Land, wo noch Pest vorhanden ist, wo sie im Süden noch Hunger haben. Und das ist zurückzuführen auf einen politischen Putsch, wo sich Familien bekriegt haben und sich nachher alle Hilfswerke, ausser eben diesen Schweizer Hilfswerke, zurückgezogen haben. Wenn ich denen erzählt habe, was wir für Herausforderungen im Moment haben, dann hätten die wahrscheinlich mich einfach angestaunet.
Was wir für Probleme, das sind die First World Problems, die Probleme von der ersten Welt, oder? Wo man ein bisschen anders
ist. Ganz klar.
Philipp Galizia muss grinsen.
Ja, ich habe gerade ein ähnliches Erlebnis. Der Gartenbauer, wo ich bin, der war gerade in Äthiopien. Sein Sohn hat dort in Äthiopien Zivildienst gemacht und dann ist er zurückgekommen. Und irgendwie hat es ihn total wie verschoben. Er ist viel ruhiger und der lacht viel länger und wird viel weniger nervös. Und so ist, glaube ich, man muss wirklich die Verhältnisse mal sehen, um zu sehen, wie es da ist. Um eben auch wirklich wieder zu merken, was wirklich wichtig ist.
Wobei, ich gehöre auch zu den Lobbyisten. Also, wenn wir hier in diesem wunderschönen Raum sind, gehöre ich zu der Lobbyistin vom Künstlerhaus Boswil.
Also, das heisst, man legt jetzt die Karten immer gerade zuerst lieber auf den Tisch. Bevor es irgendwelche Gerüchte gibt. Also, Christine Negerseberg ist offiziell Lobbyistin von diesem Haus hier. Sie sind, sind Präsidentin vom Beirat.
Genau.
Von dem Ort hier, genau. Und sind froh, wenn nicht etwas passiert, wie heute, aber wenn es ein Konzert gibt.
Ja, das ist ein wunderschöner Ort, wo vielfältig musiziert wird, aber auch sonst Kleinkunstveranstaltungen sind, mit einem absolut einmaligen Geist.
Genau, und 9 Millionen sollte sie noch haben.
Ah ja, genau, richtig. Gut, dass der Werbespot für das Künstlerhaus Boswil.
Sie hat es jetzt nicht wollen sagen, da habe ich gesagt, ich mich auch ein bisschen auf Lobby.
Nein, aber von wegen Schlagzeilen, genau. Wenn man als Politiker oder als Politikerin in den Schlagzeilen ist, dann kann das je nachdem positiv sein oder auch schwieriger. Von Ihnen, Philipp Galizia, habe ich ein Schlagzeil gefunden. 31. Oktober 1986.
Ja, genau.
Fast 30 Jahre her. TÜV-Fahrer schwer verletzt. Das war die Frontseite damals vom Blick. Und da steht im letzten Satz, in voller Fahrt krachte der TÜV-Fahrer seitlich gegen den Camion und wurde von seiner Maschine geschleudert. Unter dem Helm hervor rann Blut auf den Asphalt. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er ins Kantonsspital Aarau eingeliefert. Sie waren der TÜV-Fahrer damals?
Ja, ja. Also ich hatte die Wahl, die Autoprüfung zu machen oder dann mit dem Geld TÜV zu kaufen. Und ich bin schon sehr gerne TÜV gefahren. Also, das war schon meine Passion dort.
Wie alt sind Sie da? Gut 20?
Ja, um die 20 herum. Ja. Ja, genau.
Also Sie können jetzt darüber lachen, aber das ist ein unglaublicher Unfall gewesen.
Ja, also so.
An was können Sie sich...
Also das war so unglaublich gewesen, dass er auf Blick Titelseite gekommen ist, wo man jetzt wieder weiss, was das bedeutet, wenn man dort drauf ist, dann ist man unglaublich. Nein, ich habe es sonst eben nie mehr geschafft, oder? Aber recht grosse Buchstaben. Und die Geschichte war dort, dass es eine Serie war von Unfällen, wo das Militär drin verwickelt war. Und ich war der Dritte. Und dort hat der Blick gerade ein bisschen auf dem Militär rumgehackt. Und darum hat es dann die Titelseite gegeben.
Wie ist es denn Ihnen selber gegangen? Also, an was können Sie sich noch erinnern von diesem Unfall?
Ja, ich weiss ja nur die Zeit vorher, irgendwie, als ich zu Wollen auf die Hauptstrasse bin. Und nachher weiss ich lange nicht mehr bis Aarau Spital wieder. Dort bin ich dann verwacht. Und da war der Kieferchirurg, der mir eine Weisheitszahn gezogen hat. Und da hat er so wehgetan. Und als ich den gesehen habe, habe ich zuerst gemeint, er will mir wieder eine Weisheitszahn ziehen. Und dann habe ich gerade angefangen zu brüllen. Ich habe dann aber lange nicht so viel gewusst und so. Das hat zuerst noch bis noch wieder kommen.
Also ich bin froh, Sie sitzen hier, es geht Ihnen wieder gut. Und Sie haben sich erholt. Das persönlich auf SRF 1 mit zwei Gästen, die besondere Nachnamen haben, Christine Egersegi und Philipp Galizia. Das sind zwei Familiennamen, wo eine besondere Geschichte dahinter steckt. Egersegi schreibt sich mit SZ. Ich habe gelernt, dass sie einfach ein scharfes S ungarisch, gell? Es ist richtig, Egersegi.
Genau.
Ihr Mann ist aus Ungarn gekommen. Wie haben Sie sich denn kennengelernt?
Er war der älteste Schüler, den ich je hatte. Und er hat nachher immer all seinen Freunden erzählt, dass sie sein grösster Trugschluss im Leben war, weil ich sehr gut Ungarisch gelernt habe und er kein einziges Wort Französisch mehr.
Das war der Anfang von Ihrer Geschichte.
Ja, er hat dann nach einer gewissen Zeit immer mit mir zu Nacht essen. Und dann habe ich gefunden, nein, sicher nicht mit mir, das ist Trick 77 mit Falltüren. Aber mit der Zeit, offensichtlich, habe ich dann gleich nachgegeben.
Und ist für Sie klar gewesen, dass Sie den fremden Namen annehmen, auch im Fall einer Heirat?
Ja, das ist meine Konservativseite. Ich habe es einfach gut gefunden, wenn die ganze Familie gleich heisst. Abgesehen davon ist das sehr ein schöner Name. Egersegi heisst die von der Burg von Egger. Ist also sehr. Also, wenn man nur Obrisch geheissen hat, ja, ist das gar nicht schlecht. Oder?
Schon fast ein bisschen wie Sissi. He?
Ja, es hat eine Spur K und K. Absolut.
Das ist nicht der Glamour, der in diesem Fall dazu kam, ist klar.
Ja, und ich habe dann später habe ich das auch noch reizvoll gefunden. In der Schweiz eine Nationalratspräsidentin, die Egersegi heisst.
Wie hat denn Ungarn eigentlich darauf reagiert, das politische Ungarn? Also das hat man sehr wahrscheinlich wahrgenommen, dass es jetzt eine Egersegi gibt in der Schweiz, die quasi die höchste Schweizerin ist als Nationalratspräsidentin.
Ja, ich bin damals eingeladen worden von der Parlamentspräsidentin in Ungarn. Und es hat nachher eine Pressekonferenz gegeben. Ich habe das Ungarisch, das ich gelernt habe, nicht aus den Schulbüchern gehabt, sondern die Freundensprache. Und das war für die einmalig gewesen, dass eine Schweizerin kommt und mit ihnen so in der Freundensprache schwätzt. Und es war nachher ein Artikel gross in einer Zeitung, die konservativ Schweiz ist derart aufgeschlossen, dass das schon fast eine Landessprache sei.
Das heisst, es ist so wie eine Mundart Ungarisch, was sie gelernt haben durch ihren Mann.
Ja. Genau, ich kann auch nur alle Leute duzen. Das hat auch dazu geführt, wo der Staatspräsident von Ungarn, der ist damals Präsident vom Europarat, der hat einen Besuch gemacht in der Schweiz beim Jubiläum und hat gesehen, dass ein ungarischer Name unter diesen Mitgliedern sind und hat mich kennenlernen. Und dann ist der Weibel mit mir zu dem Staatspräsident gekommen. Der hat gerade von Ungarisch schwätzen. Und dann habe ich ihm Ungarisch gesagt, ich kann schon Antwort geben, aber ich kann nur alle Leute duzen. Und so haben wir dann zusammen geschwätzt und am Schluss hat er gefunden, ein so ein Operetten-Ungarisch hat er noch nie gehört.
Galizia auf der anderen Seite, der Name kommt aus dem Italienischen, aus dem Friaul, glaube ich, hat ihren Grossvater mitgebracht. Schon er war auch Künstler, also der hat den Künstlergen in sich getragen.
Ja, also mein Grossvater ist ja schon in der Schweiz aufgewachsen und war Bildhauer gewesen. Und dann aber im Herbst ist er eigentlich gegangen und hat überall in diesen Landtheater Hauptrollen gespielt oder Regie geführt.
Das heisst, er hat einmal Kind und Frau daheim gelassen und ist unterwegs gewesen.
Ja, offensichtlich. Grossmama hat daheim als Modellschneiderin gearbeitet. Und er war unterwegs gewesen und ich habe dann, vor 3 Jahren habe ich von jemandem ein Foto bekommen, also von meinem Grossvater, der mit meinem Vater, der dann 7 war, also das ist irgendwie 1928 war, Ich kann da immer schauen. Meine Mutter nickt, wenn ich Daten sage. Oder, oder schaut anders, aber das kann ich nicht beschreiben. hat er an der Tell gespielt, Altdorf, hat er die Hauptrolle gespielt. Also als Italiener dann. Und mein Vater war dann der Walterli.
Und Ihr Großvater hat, glaube ich, nie Italienisch geredet, trotzdem. Also auch mit seinem Namen und mit dem Erbe, den er quasi mitgebracht hat, oder der Spruch, das hat er.
Sie haben damals natürlich hier in der Schweiz, wenn du dort daheim noch Italienisch geredet hast, dann bist du bist du sowieso nicht integriert gewesen und dann hättest du dich auch nie einbürgern können. Sie sind ja erst eingebürgert worden, als mein Vater um die 20 war. Knapp.
Knapp. Wenn man das Haus von der Christine Eggersegi besucht, dann begegnen einem hier und dort Eulen.
Das ist so, ja.
Sie sind sehr nachtaktiv. Und Sie selber?
Also ich bin eine typische Eule. Ich stand gewöhnlich um 6 Uhr auf und um 7 Uhr verwache. Das ist nicht das Gleiche. Und dazwischen gibt es ein paar Kaffee.
Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiss es nicht, wie es bei Ihnen ist, Philipp Galizia. Als Musiker, als Künstler, wenn man kreativ ist, so die Nachtstunden, die haben etwas Inspirierendes. Ist das für Sie auch so?
Ja, die sind mir immer wie ein Heilig gewesen. Also ich war wirklich lange ein Nachtmensch gewesen, aber dann natürlich mit der Familie hast du lebendige Wecker, wo dann irgendeins macht, dass du halt am Morgen dann aufstehst und in ein Manko kommst. Und unterdessen konnte ich mich so ein bisschen organisieren, dass ich also gut über den Mittag geschwind ein bisschen liegen kann oder so. Es ist einfach, wenn ich von Auftritt heimfahre, dann das ist meine Hauptenergie ja zu Abend am 8. Und dann bin ich einfach wach bis am Morgen um 2. Das geht nicht anders.
Also das Manko habe ich gerade vor ein paar Wochen hautnah gespürt. Mein Sohn wohnt 5 Minuten von mir weg. Der hat 3 kleine Buben. Die kommen etwa zu mir übernachten. Hm. Und dann am Morgen sind sie dann topfit. Ich noch einen Kaffee im Bauch. Der eine will Tofu, der andere heiße Schoki, der dritte Honigmilch, 2 Flöckchen, der andere Nutella-Brot. Und ich war im Ruder. Und dann hat mich der Eltern angeschaut und hat gesagt: Omi, im Fernsehen siehst du viel besser aus. Mein Sohn hat dann gefunden, Nicola, so etwas sagt man den Frauen nicht. Aber ich bin doch der Meinung, innerhalb der Familie dürfen wir das.
Ja, da hört man es einfach. Das ist auch meine letzte Premiere gratis zum Mitnehmen. Es sind die Buben die dritte Vorstellung schauen. Und dann war Applaus. Und da am Schluss fertig. Und dann in die Ruhe ein, wenn die Leute so aufstehen, sagt der Jüngste von uns zu der Andrea: Du Mama, kommt der Papa für da Geld über?
Mit Kindern können Sie. Was machen Sie denn zur Nacht? Also jetzt, Sie sind in dem Sinn wirklich nachtaktiv. Das heisst, schreiben Sie oder was behalten Sie bei Laune in diesen 8 Stunden?
Also wenn ich einen Artikel machen muss, dann fange ich nach 9:50 an. Dann mache ich mir einen Espresso und einen Pastis und dann sitze ich an und schreibe es, bis es fertig ist. Und ich kann euch sagen, das ist nichts. Kein schönes Gefühl, weder wenn es 2:30 am Morgen weg ist und man geht ins Bett und hat das Gefühl, es ist durch. Und dann gibt es aber auch Freunde, wo man weiss, die sind auch nachtaktiv. Dann kann man zur Nacht um 12 Uhr noch ein Mail schicken und es kommt noch etwas zurück. Das ist irgendwo eine Verbindung von Gleichgesinnten, die einmalig ist.
Das kann man gut vorstellen. Sie haben jetzt eine CD draus, Nachtschatten, das ist auch der Name des Programms. Ja. Das ist mir ein Titel, ist mir speziell aufgefallen. Der heisst Himmelbett. Und da hören wir doch ein paar Takte drin. Und zwar gerade wirklich in die allerletzten Takte.
Ich bin oben am Heimweg aus deinem Himmelbett. Und jetzt weiss ich, was ich lieber will.
dich heben, dich zu spüren in dieser Dämmerstunde. Ich schnaufe hören, wenn der Morgen kommt.
Ja, wir müssen mitsingen, gell? Das ist auch sicher nochmal ein Applaus wert. Ein wunderschönes Titel. Himmelbett. Himmelbett heisst das. Haben Sie selber ein Himmelbett daheim?
Ja, für uns schon. Nein, sie hat, weil wir ja CD gemacht haben mit Band, mit Musiker, heisst CD eigentlich Himmelbett. Und das Theaterstück, wo wir den Roman Weiss und ich das zweite spielen, Klavier und Kontrabass, heisst Nachtschatten. Wir haben das so ein bisschen auseinandergenommen, dass es nicht da Verwirrungen gibt, weil es auch mit Band ist und wir dann nur das Zweite.
Ist das also so ein Titel, den Sie zur Nacht geschrieben hätten? Oder wann ist der entstanden?
Ah, da, jetzt genau das. Ja. Das ist ein Text von Paul Steimer, wo er eigentlich dann während der Produktion von diesem Stück so gebracht hat und gesagt hat, schau, den Text habe ich noch. Und den habe ich gelesen und habe gesagt, hey, darf ich ihn bitte geben. Und dann haben der Roman und ich gerade vertont und Musik gemacht. Und am Schluss einfach, dass ein CD Himmelbett heisst, weil ich mit so Wolken ist, dann habe ich gedacht, gefällt mir total gut. Also nicht das Himmelbett, das in einem Schloss ist oder so, sondern das Bett, das der Himmel hat als Himmel. Also ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Ich
glaube, wir kommen draus. Christine Legersäge und ich sind rausgekommen. Gell?
So genau. Ist es. Ja. Unter einem Himmelbett stelle ich mir etwas Unbequemes vor. Die sind alle in diesen Schlössern so kurz und so eng. Und ich bin einfach gern eine, die quer liegt.
Jetzt haben sie mir aber einen Steilpass gegeben.
Ja, genau. Einen halben denkt.
Als Querdenkerin, Christine Legersäge, im Vorgespräch gestern habe ich Ihnen gesagt, so der Freisinn, den Sie vertreten, je nachdem haben Sie sehr wahrscheinlich wirklich auch so liberal ausgelegt als auch eigensinnig. Sie gelten als eigensinnige Politikerin.
Ja, im Notfall habe ich immer gesagt, ich gehöre zu den Frohsinnigen, die gehöre ich immer an. Also.
Und wenn ihr einen Frohsinnigen einen gegeren Wind entgegenweht von den Parteigespänli, wie gehen Sie mit dem um?
Ja, am nächsten Tag kommt wieder eine Zeitung, wenn sie in der Zeitung ist. Und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich nie offiziell gerügt worden. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte ich jetzt als Ständerätin gesagt, dass ich in erster Linie den Kanton Aargau vertrete. Und dort hatte ich eigentlich das Gefühl, ich gehöre gut hin.
Das ist relativ eine einfache, klare Antwort. Ja,
absolut.
Genau.
Ich bin auch ein einfaches Gemüt.
Sie schreiben auch Texte und seit frühen Jahren kabarettistisch unterwegs. Wie ist es, wenn man auf der einen Seite die spitze Federn hat oder eben ein bisschen quer im Bett liegt, eigensinnig ist, frohsinnig? Und auf der anderen Seite aber neben die geradlinige Politikerin muss sein, wo ja dann eigentlich nichts Zwiespältiges zulässt. Also man muss ja dann wissen, mit welcher Christine Legersäge das man zuhört. Wo können Sie die Gabare-Seite jetzt noch ausleben als Politikerin?
Ja, früher war das ja einfacher gewesen. Also wir hatten während der Badenfahrt jeden Abend ein Programm gehabt unter der Hochbrücke. Aber als aktive Politikerin habe ich das getrennt. Ich habe immer bei allem, was ich bei mir hatte, die letzten zwei Seiten für Notizen gehabt, weil Impuls hat es natürlich massenhaft gegeben.
Ja, direkt an der Quelle als Politikerin bei der Satire,
so.
Oder?
Es ist so. Aber ich habe das mehr nebendran gemacht, im kleineren Kreis. Zum Beispiel meine Gute-Nacht-Geschichte über die sieben Geissli. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wer die Geissli sind. Eins der Geissli ist am linken Auge total blind. Aber ich habe das nicht mehr öffentlich gemacht. Ich hatte immer noch Tätigkeiten. Es wird sicher auch wieder eine Zeit kommen, wo ich das vermehrt machen kann. Ich habe jetzt gerade ein politisches ABC fertig. Ein politisches ABC unter dem Titel «Ein Hinterbänkler ist nie ein Schwergewicht, auch wenn er über 100 Kilo schwer ist».
Mit dem kann man dann rechnen, sehr wahrscheinlich so ab 2016, dass man sie vielleicht hinter wieder
ja, in dieser Rolle... Ja, schon Ende 15.
Ende 15, gut.
Super, freue mich.
Ich würde gerne ein bisschen zu Ihren Wurzeln kommen. Auf der einen Seite, wir haben schon ein bisschen angesprochen, Philipp Galizia, Ihr Vater Künstler, ich sage jetzt Bildhauer, Maler, Zeichnungslehrer, Mutter Hauswirtschaftslehrerin gewesen. Und Sie wären, glaube ich, am liebsten gelohnt worden als Bub.
Ja, als Bub habe ich wirklich... Ich hatte irgendeinisch, das ist beim Onkel daheim, habe ich den Grock gesehen. Also, ich wollte Musiklohn werden. Und zwar wie die Zirkusklöne mit den kleinen Geigen und den Trompeten und so. Und das hat mich total fasziniert. Also, lang bin ich sicher gewesen, ich wollte mal Zirkusklohn sein.
Und dann?
Das hat sich dann verschoben. Also, was sich so ein bisschen. Also, es hat sich ja nicht so gross verschoben, habe ich das Gefühl. Aber ich bin dann in die Schule gekommen und ich bin, glaube ich, immer ein bisschen, nicht ganz den Normen entsprechenden Schüler gewesen. Und vor allem, weil ich ja in einem Haus aufgewachsen bin, wo. Die Eltern waren Lehrer, habe ich irgendwie das System glaub, früh durchschaut und habe gefunden, ja, komm, niemand weiss warum, aber man mache es mal. Das ist irgendwie grundsätzlich, habe mit dem Schulverhältnis, dem Machtverhältnis, habe ich Mühe gehabt. Also ich habe zum Beispiel einmal gedacht, könnte ich an die Dimitri-Schule, aber ich habe das Klassenlehrer-Ding, das habe ich nicht mehr wollen. Und habe mich dann wie einfach selber gemetzelt, wie, ja, ich mache es einfach. Und so hat das langsam angefangen.
Eben, an für sich, als Lehrer, haben Sie nach der Schule sind Sie in die Fotografie gegangen?
Ja.
Etwas völlig anderes?
Total anders. Der erste Beruf.
Der erste Beruf. Und warum gerade dort an? Oder wie sind Sie dort gelandet?
Jo, das ist einfach so passiert. Ich habe bei meinem Onkel gearbeitet und dann ist Claudia Faganini für ein Buch fotografieren und ich habe ihr geholfen. Und die Eltern haben gefunden, irgendeine Lehrstelle wäre jetzt schon auch einmal gut. Und habe mit ihr geredet und das hat mir total gefallen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, ob sie mich in die Lehre nehmen würde. Und dann eigentlich... Hat sie dann gleich gesagt, ja, du kannst eigentlich kommen. Und dann konnte ich dort die Lehre machen.
Und dort haben Sie genug Freiraum gehabt, damit so der Rebell, der in der Schule genau gewusst hat, wie er mit den Lehrerinnen und Lehrern umgehen muss, dass Sie das trotzdem können, quasi in Frieden sein mit sich.
Ja, dort ist, meine Lehre ist ja das Schöne, dass man dort mal Arbeit hat und weniger Schule nebenzu. Und die Schule dort ist ja klar spezifisch auf ein Gebiet. Oder dort gibt es Dinge, die man wissen will, weil man es braucht für einen Beruf. Das ist ein anderes Teil. Ich hatte ja nachher auch noch Lehrer, aber ich habe mir die einfach immer selber ausgelesen. Ich bin mit dem Kontrabass zum Bruno Brandenberger, weil ich ihn so erlebt habe auf der Bühne und gefunden habe, die Art Bass spielen, die wollte ich können. Ich habe mehr früher so wie Gesellenjahre, wo man unterwegs ist und sagt, von dem wollte ich das lernen.
Ganz bewusst dann. Mhm. Und dann gleichzeitig schon immer auf dem Bau geschafft, sodass wirklich das ganz Handfeste mit Stein und mit Erden und mit Dreck.
Ja, das ist die andere Seite. Also das ist die handwerkliche Seite, die mir einfach extrem gut tut. Auch als Ausgleich zu der Bühnenarbeit. Ich meine, schau mal die Menschen an, die noch auf der Bühne stand, oder?
Ja.
Ja, glauben wir das. Auf jeden Fall, mein Zeug ist, kommt ja immer vom Boden aus, ist bodenständig von der Erde aus. Und ich glaube, dort liegt auch die Wort. Also muss man immer wieder ganz runter, um herauszufinden, wie es ist. Ich meine, das merkst du auch in der Politik. Die schon irgendwie Politik machen und schon 100 Millionen auf der Seite haben, die machen eine klare Politik in diesem Bereich, aber der vom Boden dort unten, der haben die keine Ahnung.
Leck du mir, bin ich froh, dass ich gerne gärtle.
Schön pariert, ganz einfach. Aufgewachsen zu Baden. Christine Legersäge, der Vater Förster gsi, auch sehr wahrscheinlich ein Mann, der sehr mit der Scholle oder mit den Bäumen verbunden war, und ihre Mutter Schneiderin. Was haben Sie so für Erinnerungen an die Zeit, an die Kindheit zu Baden?
Also wir haben damit ich habe einen Bruder, einen älteren, wir haben damit mit meinem Vater durch den Wald durchlaufen. Und das war für uns am Morgen um 4 Uhr etwas Zauberhaftes gewesen, wenn dann die ersten Strahlen durchgeschonen haben. Meine Mutter war ganz ein anderer Typ gewesen. Sie haben auch sehr spät beschlossen, dass sie heiratet. Meine Mutter hat eine Schneiderinnenlehre in Zürich gemacht, ist nachher als junge Frau auf Paris gearbeitet, von dort her gerade direkt auf London, und hat dann wegen dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zurückkommen. Und dann hat sie ihren Cousin geheiratet, der aus der Rekrutenschule noch nie über Baden-Tetwil rausgeschaut hat. Und so hat es dann auch gefunkelt.
Aber sie hat vielleicht noch andere Träume gehabt, je nachdem, ihre Mutter. Also das ja. Weiterreisen. Das...
Ja, sie war auch die Erste, die Hosen angehatte und ein Velo. Also ich habe sicher auch einen Teil von meiner Bodenständigkeit von meinem Vater, aber auch den Teil, der raus will und Neues entdeckt von meiner Mutter. Was ich sicher von meinem Vater habe, das ist musikalisch, auch eine musische Seite. Er hat sehr gut gezeichnet, und für mich sind das einmalige Erlebnisse gewesen, dass immer am 25. Dezember ist die ganze Grossbauernfamilie zusammengekommen in dieser grossen Bauernstube. Alle haben Weihnachtslieder gesungen. Der Onkel Ernst hat gehandörgelt. Wir Kinder sind vor der Kost auf dem Holzbänkli gesessen. Und wenn die alle mit diesen vollen Stimmen gesungen haben, ist Musik nicht nur hörbar, sondern wirklich spürbar gewesen, weil die Holzdiele geschwungen hat. Es hat wieder Halt hinten bei der Kost, und das hat einem das Gefühl gegeben von Geborgenheit, von Daheimsein, das eingehüllt werden in Musik.
Ja, das ist schön, das kann man richtig nachempfinden. Und von dem her auch die Begeisterung und ihren Einsatz für die Musik. Nachher, da kommen wir noch dazu. Ihr Vater ist relativ früh verstorben, als Sie 16 waren.
Ja, und zwar von einem Tag auf den anderen. Er hat Kreislaufstörungen gehabt, war nie krank gewesen, hat dann einen Zusammenbruch gehabt, ist ins Spital gekommen, da hat man eine Lungenentzündung festgestellt. Man hat festgestellt, dass er Zucker hatte. Und innerhalb von ein paar Tagen war er gesund und tot gewesen.
Unglaublich. Was hat das gemacht mit Ihnen, der plötzliche Verlust?
Ja, ich hatte lange das Gefühl, dass in unserer Familie bin ich im Vater seine Tochter gewesen und mein Bruder der Sohn von der Mutter. Mein Bruder ist dann auf Südafrika relativ schnell gegangen, und wir hatten dann so eine Schicksalsgemeinschaft zusammen, die eigentlich ganz gut geschert hat.
Ihr Bruder hat Ihnen, glaube ich, früh von wegen Musik das ja. Bravo-Abo geschenkt. Das muss noch in den 60er Jahren sein. Das Bravo war noch ein bisschen verrufen.
Das war das Aufklärungsblättchen, das wir hatten. Also es war ganz toll, einen älteren Bruder zu haben. Der hat mich gelernt zu tanzen, der hat mir eben das Bravo geschenkt. Und in diesem Bravo hatte es eine Serie gehabt. Jede Woche Peter Kraus. Zuletzt hatten wir in Lebensgrösse gehabt. Und der grosse Bruder, der hat mir dann auch den Karton dazu geschnitzt, wo ich den aufkleben konnte. Und so hatte ich den Peter Kraus im Zimmer gehabt.
Peter Kraus daheim gehabt, das ist super.
Ja, phänomenal.
Grandios.
Das war der Grund, warum ich damals auch Schlagersängerin werden wollte.
Warum nicht?
Ja, aber tatsächlich, also Sie haben eine sehr starke musische Seite, da berühren sich ja Ihre beiden Leben miteinander. Sie haben eine klassische Ausbildung gemacht nachher als Sängerin, aber diesen Weg, den haben Sie nicht einschlagen.
Ja, ich denke, ich hatte einfach zu wenig Begabungen gehabt. Wenn man so ein Studium abgeschlossen hat, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ist man wirklich begabt, oder dann hat man von daheim her gewisse Tröte, die man anknüpfen kann. Gut, als Frau hat man vielleicht noch eine dritte Möglichkeit gehabt, aber die ist mir da auch nicht so gelegen. Und das war der Grund gewesen, warum ich dann so eine Feld-, Wald- und Wiesenmusikerin geworden bin. Ich habe immer noch an Hochzeiten und Beerdigungen gesungen. Und es hat dann dazu geführt, dass ich Freunde hatte in diesem Bereich. Und wo die Musikschule von der Region Mellige niemand hatte, wo sie geleitet hat, hat der gute Freund gefunden, die könnte ja das eigentlich machen. Und so bin ich dann zu dieser Musikschulleitung gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Und habe sehr viel gelernt. Das war dann auch der Grund, warum ich in die Politik eingestiegen bin. Weil ich realisiert habe, dass die Musiklehrkräfte null soziale Absicherung hatten. Also wenn jemand krank geworden ist, mussten sie die Stellvertretung selber suchen und selber zahlen. Das war bei jedem Hilfspolizist anders, oder?
Ja. Ihre Augen leuchten und sie strahlen, Philipp Galizia, beim Zuhören von der Kischilegersäge. Genau.
Es ist natürlich, also gut, es ist ja nicht so viel älter als ich, aber es ist gleich Zeug, das ich natürlich nicht mehr so weiss. Gut, da mit dem Bravo, da habe ich jetzt schon noch gewusst, oder?
Aber die Aufklärungsmöglichkeiten sind breiter gewesen.
Ja, genau. Aber auch, dass das mit der Musiklehre so war, das habe ich natürlich alles nicht gewusst. Und es ist ja jetzt noch immer, wie die musischen Fächer in der Schule eigentlich immer halt ein bisschen am Rand müssen passieren, ein Stück weit verständlich, aber auch immer wieder mühsam.
Sie sind jetzt selber Lehrer geworden, oder?
Ja, ich bin jetzt auch Lehrer, genau.
Wenn Sie jetzt so einen wie einen Philipp Galizia bei sich in der Klasse hätten, der so genau weiss, wie er die Lehre
spielen muss? Das ist schon passiert. Ich habe diverse, die sind wie ich. Und eins hatte ich irgendeinen Sternmoment, wo ich irgendwie einen Schüler, ich habe den beobachtet und ich habe genau gewusst, jetzt denn. Und da habe ich zu ihm gesagt, schau, das ist jetzt ganz einfach, das, was du jetzt denkst, darfst du nicht machen. Und danach hat er mich so angeschaut, wieso dass ich das wüsste. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist da auf den Stirn geschrieben. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht, warum ich das wüsste. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich sage das jetzt unter uns, weil ich es gemacht habe.
Wenn der Lehrer am Schüler noch einen weiter ist, genau. Schritt voraus.
Also ich habe wirklich halt, in der Schule habe ich ziemlich alles erlebt und so, und darum ist es für mich einfach. Ich bin ja jetzt auch erst jetzt ein Jahr, gebe ich, also früher hat das Fach Musik geheissen.
Und wie nennen Sie es jetzt genau?
Geräusch und Lärm
heisst es. Geräusch und Lärm heisst es bei Ihnen, genau.
Und ich habe all diesen Schülern gesagt, schau, ich bin noch nie ein Lehrer gewesen und ich will es ja eigentlich auch nicht werden. Wir können da so eine Zeit haben und darum sind sie manchmal verschreckt, weil ich anders reagiere. Halt wie auf der Baustelle.
Dann nehmen Sie einmal den Kontrabass mit in die Klasse? Oder was machen Sie
denn? Habe ich auch schon mitgenommen und so, aber in der Klasse mache ich viel mit Gitarre und natürlich in der heutigen Zeit hat man die elektronischen Mittel, wo einfach die Schüler sehr gut auch abholen, oder?
Ihre musikalischen Wurzeln sind zum Beispiel ist eine Band aus den 30er Jahren, also Musik aus den 30er Jahren, Les Chapeaux.
Ja, genau.
Warum gerade das? Ich weiss, Sie waren mal so ein sanfter, scheuer Punk gewesen, eher.
Und nein, der Weg, ich bin ein böser
Punk. Entschuldigung. Ganz
ein
böser.
Ich bin kein sanfter, scheuer Punk. Nein, ehrlich. Ich bin sehr ein böser Punker gewesen.
Bös mit vier Ö.
Ja, genau.
Und nachher machen Sie Musik, die jetzt für mich eher nach Swing und nachher so eine gewisse Lockerheit tönt. Wie sind Sie zu dem Musikstil gekommen?
Es ist, glaube ich, so passiert, ich habe ja als Kind den Geige gespielt, aber Liesl Schmid, meine Geigelehrerin, hat gleich gemerkt, dass ich gerne in der Zigeunermusik und in diesen Sachen daheim bin. Und das kippt dann gleich auch in Swing. Zudem haben wir daheim ja ein paar alte Schallplatten gehabt. Unter anderem die Sissi Kramer, wo der Novak lässt mich nicht verkommen. Das haben wir als Kind an mich runtergelassen. Ich habe es nie verstanden. Die hat so Zeug gesungen. Ich möchte statt Memphis Marihuana rauchen. Ich möchte mit einem Walfisch mich mal vergessen. Und dann immer, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Und die Grossen haben immer so gelacht bei dem. Und ich habe gedacht, das ist schon lustig. Und Dann haben wir dann viel, wenn auch mir eine schwierige Stimmung war bei uns daheim in der Regierung, haben wir ja dann manchmal die Schallplatten abgelassen. Aber dann haben sie es gerade gar nicht lustig gefunden. Ja, es ist alles eine Frage vom Moment, oder? Und dann hat mir das alte Zeug, so die alten Schlager, die haben mir immer sehr gut gefallen. Das ist ja auch so lustig, wie, die, wie man dort in Swing da zu uns gekommen ist und man dann den Deutsch gebraucht hat, so mit unserem Ding. Und so haben wir unser erstes Programm gemacht, das dritte, das eben Lee Chapeau geheissen hat.
Ein Programm, wo Sie, glaube immer noch unterwegs sind damit, spielen Sie der Lunzi. Speziellen Bezug zu Friedhöfen hat er, ein Totengräber. Das ist so ein Sammelsurium von verschiedenen Figuren, die dort zusammenkommen, die sie zum einen wirklich kennt haben. Und einen sehr, ich sage jetzt mal, einen befreiten, einfachen Bezug zum Tod herstellen. Woher kommt das, dass sie der Tod, der an sich ja je nachdem etwas sehr Schweres haben kann und etwas Schattiges ist, aber dann doch umdrehen und eine lichtvolle Seite zeigen?
Ja, es ist einfach meine Geschichte. Also ich bin als Bub ja mit dem Onkel viel Grabsteine setzen auf dem Friedhof. Und das war für uns ja dann ein Festtag gewesen, weil dann hat man ja die Rechnung schreiben, oder? Ja, ganz einfach. Und wenn man mit ist, dann ist man meistens auswärts essen. Also Friedhof habe ich als Kind als etwas mehr Berufsseitiges kennengelernt. Ich habe auch, weil ich ja nicht so gerne in der Schule bin, habe ich habe ministriert und habe gleich schon Beerdigungen ministriert. Weil da hat man eben nicht in die Schule müssen. Und da geht ja, Beerdigungen geben dann mehr Sackgeld als Hochsiegen zum Beispiel. Das ist, nein, das ist einfach wahr. Das ist so.
Das ist ein makabres Thema.
Ist ein makabres Thema.
Also, mir kommt etwas ganz anderes bei diesem Thema in den Sinn. Ich war in Leipzig im Bach-Museum und dort war im Tagebuch aufgeschlagen, dass das Jahr ein fürchterliches Jahr war. Es sind viel zu wenig Leute gestorben. Er konnte fast nicht orgeln.
Es geht in die gleiche Richtung.
Es geht in die gleiche Richtung.
Das muss jeder gelebt haben, oder?
Das ist überall ein Prinzip, oder? Es gibt nichts, wo nicht irgendjemand daran verdient.
Ja.
Das ist irgendwo
ein
Naturgesetz.
Hat Ihnen das auch geholfen, auch in Ihrem Fall, Ihr Vater ist schon vor einer Weile gestorben an einem Hirntumor, dort der Tod vom Vater, der Verlust zu verarbeiten, indem Sie fast wie eine humorvolle, leichtere Seite gefunden haben in dem?
Ja, ich glaube, wenn man so nah betroffen ist vom Tod, dann ist der Humor nicht das Vorderste, das vorkommt, sondern es ist vielmehr, dass ich mich... Also mein Vater ist ja vor meinem Unfall gestorben, dass ich eigentlich von dort her mich schon oft mit Tod beschäftigt habe. Oder halt auch auf dem Friedhof den Moment vom Weggehen von jemandem einfach viel erlebt habe. Es ist mir, glaube ich, einfach ein bisschen näher gewesen. Aber ob besser oder anders, das weiß niemand, weil das ist für jeden seine eigene Sache. Oder? Das muss jeder allein machen.
Ihr Mann, Christine Egersegi, ist vor über 10 Jahren gestorben, nach längerer Krankheit. Ich stelle mir vor, das war eine rechte Belastung, weil gleichzeitig als Nationalrätin auf einer eidgenössischen Ebene politisiert und auf der anderen Seite der Lebenspartner, wo krank ist, wo man weiss, in welche Richtung es geht, weil es keine Heilung mehr gibt. Wie haben Sie das prestiert?
Also ich habe wie ein Doppelleben geführt. In der letzten Zeit, mein Mann hatte auch einen Hirntumor. Und das ist etwas vom Schwierigsten zum Miterleben als Partnerin. Weil wenn ein Organ krank ist, ein Herz oder eine Lunge, dann weiss man, was so immer schwächer wird. Und wenn das Hirn betroffen ist, weiss man nie, welche Fähigkeiten ausfallen. Und in den letzten 1,5 Jahren hatte ich ihn im Rüsspark, der nicht weit von hier weg ist. Ich habe ihn am Montag zu oben gebracht. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bin ich für meine politische Tätigkeit unterwegs gewesen. Am Freitag habe ich ihn wieder geholt und habe ihn über das Wochenende gehabt. Und in dieser Zeit habe ich eine andere Aufgabe gehabt. Das haben ganz viele gar nicht gewusst, was die über das Wochenende macht. Es war dann so, dass der Freundeskreis immer enger geworden ist. Die engsten Freunde, die haben geholfen mittragen. Und vor allem auch die Familie hat mitgetragen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt nichts, was nicht eine positive Seite ist, ist das schon ein Gefühl im engsten Freundeskreis, innerhalb der Familie, dass man sich gegenseitig hilft, dass man gegenseitig füreinander da ist. Und das war etwas unglaublich Wertvolles in dieser Zeit.
Das haben Sie mitgenommen. Das ist etwas, was Sie sehr wahrscheinlich auch jemandem mitgeben könnten, der vielleicht jetzt gerade am Zuhören ist, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, weil ganz viele Leute in der Schweiz sind betroffen, entweder von einer Krankheit oder eben von einem Tumor im gleichen Sinn.
Ja, absolut. Und dass man sich besinnt, dass man gleich etwas zurücknehmen kann, egal was man macht im Leben. So viel, wie man in etwas hineinlegt, so viel kommt zurück. Die Schwierigkeit ist einfach, dass es nicht immer im gleichen Moment ist oder fast nie im gleichen Moment. Und dann Kraft haben, auch den Willen haben, durchzuheben und die Sicherheit irgendwo zu schöpfen, es kommt einmal zurück. Das ist eine riesengroße Aufgabe. Und nicht alle haben Kraft dazu. Ich durfte das Umfeld haben, auf diese Kraft zählen. Und für das bin ich sehr dankbar.
Das persönliche auf SRF 1 mit der Aargauer Ständerätin Christine Egersegi und dem Musiker und Erzähler Philipp Galizia. Und ich muss sagen, ein Kaffeeliebhaber Philipp Galizia. Also, oder darf ich sogar sagen, Kaffeemaschinenfetischist in Ihrem Fall?
Ja, tendenziell.
Sie finden, glaube ich, die Kapselkaffee sind für Sie, glaube ich, George Clooney-Suppe, gell Sie?
Ja, das kommt immer ein Stück vor. Genau. George Clooney-Suppe.
Welche Farbe hast du am liebsten?
Ich kenne die nicht. Also.
Die schwarz, die einem so hinterher streift.
Bei Ihnen gibt es nur einen richtigen Kaffee in Anführungszeichen daheim, gell? Also das heisst aus der Maschine mit einem Kolben und allem.
Ja, also ich habe durch einen Freund bin ich so, also ich habe sehr, immer sehr gerne Kaffee gehabt und durch einen Freund und meine Schwager, die haben so die Olympia-Kaffeemaschinen. Also,
Schweizer Kaffeemaschine.
Das ist so ein Tessin, ja. Also da hat sogar New York Times hat der Cremina, der Maschine, mal die weltbeste Espresso-Maschine gesagt. Und das ist eine Maschine, ein anderer Bekannter von mir, der hat noch einen Jahrgang 65, der täglich läuft. Also das ist Entschuldigung, das ist ein Gerät. Also das kann man auch umrühren und so. Und es macht einfach, wenn dann Luftfeuchtigkeit stimmt und Mahlung, man muss nebenzu natürlich die richtige Espressomühle haben. Und wenn man auch sonst der Biorhythmus in der Ordnung ist und das Tassli auch richtig vorgewärmt, dann kommt der göttliche Espresso raus.
Dann kommt er richtig raus. Und dann werden Sie sich nach dieser Sendung sicher auch richtig verdient haben. Wenn ich richtig gezählt habe, wir sind schon fast am Ende der Sendung, noch zwei Sessionen, ist das richtig, Christine Egersegi?
Jawohl, genau. 78 kann ich in meinem Leben schon gehabt.
78 Sessionen. Also nach 80 Sessionen ist fertig.
Also das spricht für meine Hartnäckigkeit in gewissen Bereichen.
Und dann? Und nachher?
Ja, ich werde sicher nicht eine sein, die Däumchen dreht. Ich mache sicher mal den Garten nicht von morgen um 6 Uhr, zwischen 6 und 8 und so oben 8 und 8, sondern dann, wenn es schön Wetter ist. Und dann gibt es gewisse Aufgaben, die weitergehen. Eben wie das Lobby sein für das Künstlerhaus Boswil.
Jawohl, damit wir das noch mal platziert haben.
Ja, wissen Sie noch, wie viel? 9, hä? 9 sollte ich dann kommen.
Und bei Ihnen, Philipp Galizia, morgen oben im Hechtplatz. Geht's gerade
weiter? Ja, genau. Morgen habe ich quasi meine Zürcher Premiere mit dem Roman zusammen, mit meinem neuen Stück. Und ich muss also wirklich sagen, es hat noch Platz.
Es hat noch Platz. Gut. Dann wünsche ich Ihnen beiden einen ganz schönen Sonntag. Merci vielmals, dass Sie in die Sendung gekommen sind. Das war es gewesen, persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Persönlich war das mit dem Christian Zeugin und dem Musiker Philipp Galizia und der Ständerätin Christine Egersegi. Mein Highlight aus dieser Sendung war ganz klar, wo die Aargauer Ständerätin von einem Morgen in der Familie erzählt hat.
Mein Sohn wohnt 5 Minuten von mir weg. Der hat 3 kleine Buben. Die kommen etwa zu mir übernachten. Hm. Und dann am Morgen sind sie dann topfit. Ich nur einen Kaffee im Bauch, der eine will Tofu, der andere heiße Schocke, der dritte Honigmilch, 2 Flöckchen, der andere Nutella-Brot und ich war im Ruder. Und dann hat mich der Eltern angeschaut und hat gesagt, Omi, im Fernsehen siehst du immer viel besser aus.
Ha, paff, und das am Morgen früh, da muss man also ziemlich gut durchhaben. So direkt ist das Grosskind zu der Ständerätin Christine Egersegi gewesen. Das Persönlich zum Nachhören unter srf1.ch. Wir wiederholen die Sendung auch heute Abend ab den 10. Und nächsten Sonntag, Pfingstsonntag, ab den 10. Da ist dort Ex-Skirennfahrerin Nadia Steiger im Persönlich zu Gast.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.